Unser wahres Leben. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass vielleicht einer unter Tausenden von Menschen versuchen wird, die Vollkommenheit des Lebens zu erlangen. Der Mensch ist ein Tier, aber es gibt etwas, wodurch er sich vom Tier abhebt: das rationale Denken. Das bedeutet, er ist imstande zu denken und zu argumentieren. Diese Denkfähigkeit findet sich auch bei Hunden und Katzen. Wenn sich uns ein Hund nähert und wir ihm durch Gesten und Worte zu verstehen geben, dass wir ihn nicht wollen, dann versteht er das. Also auch dem Hund ist ein gewisses Maß an Denkfähigkeit gegeben. Aber wodurch unterscheidet sich nun die Denkfähigkeit des Menschen? Denkfähigkeit finden wir auch bei Tieren, wenn es auf das körperliche Wohl ankommt. Wenn eine Katze aus unserer Küche Milch stehlen will, dann zeigt sie durchaus eine gewisse Denkfähigkeit. Sie schaut ständig umher und wartet auf den Moment, in dem sie von niemandem beobachtet wird. Also, um zu essen, zu schlafen, sich fortzupflanzen und sich zu verteidigen, muss auch das Tier denken. In welcher Weise hebt sich nun die Denkfähigkeit des Menschen ab? Das Besondere am Menschen ist, dass er imstande ist zu fragen: Warum leide ich? Das erfordert eine bestimmte Denkfähigkeit. Die Tiere leiden, aber sie sind außerstande, etwas dagegen zu tun. Der Mensch aber will glücklich werden und versucht, auf allen Gebieten Fortschritte zu erzielen. In der Philosophie, in kulturellen Dingen, in der Religion. Wo ist das Glück zu finden? Diese Art des Denkens ist dem Menschen gegeben. Deswegen sagt Krishna in der Gita: Von vielen, vielen Menschen wird vielleicht einer mich kennen. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Menschen kaum von den Tieren. Ihr Wissen bleibt auf die Bedürfnisse des Körpers beschränkt. Wie kann ich am besten essen? Wie am besten schlafen? Wie mich am besten sexuell befriedigen und verteidigen? Und die Bhagavad Gita sagt, dass vielleicht einer von Tausenden sich die Frage stellen wird: Warum leide ich? Wir wollen kein Leid, aber Leid wird uns aufgezwungen. Wir wollen nicht zu viel Kälte, aber zu viel Kälte und zu viel Hitze werden uns aufgezwungen. Wenn das Verlangen in uns ist, tiefer zu denken und diese Frage zu stellen, dann wird das Brahma Jnasa genannt. Das steht im Vedanta Sutra. In der ersten Strophe wird gesagt, dass man in diesem Leben als Mensch fragen muss, wie man die Probleme des Leidens lösen kann. Zu diesem Zweck ist einem die menschliche Form des Lebens gegeben worden. Krishna sagt, dass man diese Frage nicht so ohne weiteres stellen wird, und wenn, dann nur durch das Beisammensein mit Gottgeweihten, ähnlich wie wir es in unserer Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein haben. Durch ein Beisammensein dieser Art, bei dem über die wesentlichen Dinge des Lebens gesprochen wird, kann dieses besondere Geschenk, das uns als Mensch gegeben wurde, genutzt werden, und wir werden imstande sein, anzufangen, als Menschen zu denken. Solange wir uns diese wesentliche Frage nicht stellen, ist auch all unser Tun zum Scheitern verurteilt, und wir leben nicht viel anders als die Tiere. Aber das hört auf, wenn wir uns fragen: Wer bin ich eigentlich? Ist es mein Los zu leiden, ständig Schwierigkeiten zu haben? Schwierigkeiten gibt es ständig für uns, durch die Naturgesetze oder durch die Landesgesetze. Wie kann man nun von diesen Schwierigkeiten frei werden? Das Vedanta Sutra sagt ebenfalls, dass die Seele, mein wahres Selbst, von Natur aus von Freude erfüllt ist. Ich aber leide. Krishna sagt, dass wir uns Gott zu nähern beginnen, wenn wir diese Fragen stellen. Man sagt, dass diejenigen, die diese Fragen stellen, sich auf dem Pfad der Vollkommenheit befinden. Und wenn die Frage nach Gott kommt und die Frage nach unserer Beziehung zu ihm, dann ist dies die Vollkommenheit unseres Lebens. Krishna sagt nun, dass vielleicht einer unter Tausenden von Menschen versuchen wird, die Vollkommenheit des Lebens zu erreichen. Und von vielen Millionen solcher Menschen, die sich auf dem Pfad der Vollkommenheit befinden, wird vielleicht einer nur Krishna verstehen. Es ist also nicht leicht, Krishna zu verstehen. Aber gleichzeitig ist es auch sehr einfach. Es ist sehr leicht, wenn man dem vorgeschriebenen Pfad folgt. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat das Chanten von Hare Krishna eingeführt. Eigentlich nicht eingeführt, denn es wird schon in den heiligen Schriften davon gesprochen, aber er hat dieses Chanten überall hin verbreitet. In diesem Zeitalter ist es der einfachste Weg, der zur Selbstverwirklichung führt. Chanten Sie nur Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jeder kann das tun. Hier bin ich wahrscheinlich der einzige Inder. Meine Schüler hier sind Amerikaner, doch sie alle chanten und tanzen. Das bedeutet, dass es überall, in jedem Land getan werden kann. Deshalb ist es sehr einfach. Vielleicht verstehen wir die Philosophie der Bhagavad Gita nicht. Auch diese Philosophie ist nicht sehr schwer zu verstehen. Aber auch wenn wir glauben, wir würden nicht verstehen, können wir trotzdem chanten, Hare Krishna, Hare Krishna. Wenn wir Gott, Krishna, verstehen wollen, dann ist das der Anfang. Einfach chanten. Es gibt schon viele Schüler der ISKCON, der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Die Gesellschaft wurde vor etwa einem Jahr gegründet, aber einige unserer Schüler haben einzig durch das Chanten, durch die Gnade Krishnas, solche Fortschritte gemacht, dass sie über die Gotteswissenschaft sprechen können und imstande sind, Fragen zu beantworten. Dies ist also das einfachste System transzendentaler Meditation. Krishna sagt, dass von vielen Millionen Menschen vielleicht einer ihn erkennen wird. Aber durch das Chanten des Hare Krishna Mantra, so wie es von Sri Chaitanya Mahaprabhu eingeführt wurde, durch dieses Chanten und Tanzen können wir Krishna in sehr kurzer Zeit erkennen. Erkenntnis beginnt nicht mit Krishna, sondern mit den Dingen, die wir jeden Tag zu sehen gewohnt sind. Erde ist grobstofflich. Wenn man sie berührt, kann man ihre Härte spüren. Aber sobald sie sich verfeinert, ist sie Wasser. Und die Berührung ist weich. Noch verfeinerter wird das Wasser zu Feuer. Nach dem Feuer oder der Elektrizität ist die Luft noch feiner und danach ist dann der Äther noch feiner. Dann kommt der Geist, die Vernunft, dann die Intelligenz, die noch feiner ist. Und wenn man über die Intelligenz hinausgeht, um die Seele zu verstehen, dann wird man erkennen können, dass diese noch sehr viel feiner ist. Diese Elemente haben viele Wissenschaften entstehen lassen. Da gibt es zum Beispiel die Geologen, die durch Analysen die im Erdboden befindlichen Mineralien erkennen können. Die einen suchen Silber, die anderen Gold und wieder andere suchen Glimmer. Das ist das Wissen, das sich auf grobstoffliche Dinge auf die Erde bezieht. Geht man zu feineren Substanzen über, dann erforscht man Wasser oder Flüssigkeiten wie zum Beispiel Benzin und Alkohol. Vom Wasser gelangt man dann zum Feuer und zur Elektrizität. Wenn man die Elektrizität erforscht, dann muss man alle möglichen Bücher studieren. Und vom Feuer kommt man dann zur Luft. Im Flugzeugbau haben wir große Fortschritte gemacht. Wir untersuchen genau, wie sich Flugzeuge bewegen und wie sie zusammengesetzt sind. Jetzt gibt es Düsenflugzeuge und Satelliten. So viele neue Dinge werden entdeckt und entwickelt. Als nächstes kommt das Studium des Äthers. Elektronik, ätherische Transformationen. Dann der Verstand, Psychologie und Psychiatrie. Und schließlich die Intelligenz, die Vernunft, welche die Spekulationen der Philosophie hervorbringt. Und die Seele? Gibt es eine Wissenschaft der Seele? Für die Materialisten jedenfalls nicht. Sie sind bis zum Studium des Äthers, des Verstandes und der Intelligenz vorgedrungen. Aber darüber hinaus wissen sie nichts. Was jenseits der Intelligenz existiert, das wissen sie nicht. Aber in der Bhagavad Gita kann man dies erfahren. Die Bhagavad Gita beginnt an dem Punkt, der hinter der Intelligenz liegt. Zu Beginn ist Arjuna verwirrt und er weiß nicht, ob er kämpfen soll oder nicht. Krishna beginnt die Gita an dem Punkt, an dem die Intelligenz versagt. Wo beginnt Erkenntnis der Seele? Nehmen wir ein spielendes Kind als Beispiel. Der Körper des Kindes ist jetzt klein, aber eines Tages wird das Kind erwachsen sein. Das können wir begreifen. Und die gleiche Seele wird weiter bestehen. Mit unserer Intelligenz also können wir verstehen, dass die Seele geblieben ist, obgleich der Körper sich geändert hat. Die gleiche Seele, die im Körper des Kindes war, ist noch im Körper des alten Mannes. Man sieht daraus also, dass die Seele geblieben ist und nur der Körper sich verändert hat. Das kann man ohne weiteres verstehen. Und wenn sich der Körper das letzte Mal verändert hat, dann wird das Tod genannt. Dieser Körper ändert sich jeden Moment, jede Sekunde, jeden Tag, jede Stunde. Und wenn man in diesem Körper nicht mehr tätig sein kann, dann tritt die letzte Änderung ein und man muss einen neuen anlegen. Das ist wie mit einem Anzug, der zu abgetragen ist, der zu alt ist. Man kann ihn nicht mehr anziehen, man braucht einen neuen. Mit der Seele ist es auch so. Wenn der Körper zu alt wird und nicht mehr richtig funktioniert, dann brauche ich einen neuen. Dieser Punkt wird dann Tod genannt. Hier beginnt die Bhagavad Gita. Hier, wo erste Erkenntnis über die Seele bereits vorhanden ist. Es gibt allerdings nur wenige, die begreifen können, dass die Seele unvergänglich ist, während der Körper dem Wandel unterworfen ist. Deshalb sagt Bhagavan Sri Krishna, dass es unter vielen vielen Millionen von Menschen vielleicht nur einen gibt, der dies versteht. Aber das Wissen über all diese Dinge ist schon da, und es ist nicht schwierig, das alles zu begreifen, wenn wir wirklich verstehen wollen. Jeder kann verstehen. Nun müssen wir noch nach dem Ich forschen, der feinsten stofflichen Substanz. Was ist Ich? Ich bin spirituelle Seele, aber mit meiner Intelligenz und meinem Verstand bin ich mit Materie in Berührung gekommen und nun identifiziere ich mich mit Materie. Dies ist falsches Ich. Ich bin spirituelle Seele, aber ich identifiziere mich mit etwas anderem. Zum Beispiel identifiziere ich mich mit einem bestimmten Land und ich glaube, Inder oder Amerikaner zu sein. Das nennt man Ahankara. Ahankara ist der Punkt, an dem die reine spirituelle Seele Materie berührt. Dieser Berührungspunkt wird Ahankara genannt. Ahankara ist noch feiner als Intelligenz. Krishna sagt, dass es 8 stoffliche Elemente gibt: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Verstand, Intelligenz und falsches Ich. Unser Leben in Unwissenheit hat damit begonnen, dass wir uns mit etwas identifiziert haben, was wir in Wirklichkeit nicht sind. Wir glauben, wir seien Materie, obgleich wir jeden Tag, jeden Augenblick sehen, dass wir nicht diese Materie sind. Die Seele ist unvergänglich, während Materie vergänglich ist. Diese falsche Vorstellung, diese Illusion, wird Ahankara genannt, falsches Ich. Und frei werden bedeutet, sich von diesem falschen Ich zu lösen. Und was erkennt man dann? Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman. Ich bin spirituelle Seele. Mit dieser Erkenntnis beginnt das Freiwerden. Natürlich, wenn man krank ist, Fieber hat und das Fieber auf die Normaltemperatur von 37 Grad zurückfällt, dann ist es zwar normal, aber man ist noch nicht geheilt. Für ein paar Tage hat man vielleicht eine Temperatur von 37 Grad, doch durch eine Änderung in der Diät oder eine Änderung im Verhalten steigt die Temperatur sofort wieder auf 39 Grad an. Man hat einen Rückfall erlitten. Ebenso ist auch die Reinigung der Vernunft, die Ablehnung dieser falschen Ahankara-Identifikation. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht Materie. Ich bin Seele. Nicht Erlösung. Es ist nur der Beginn der Erlösung. Wenn man an diesem Punkt verharrt und von da aus weitergeht, genauso wie man auch seine Aktivitäten bei einer konstanten Temperatur von 37 Grad wieder aufnimmt, dann ist man gesund. In der westlichen Welt zum Beispiel ist es heutzutage üblich, Rauschmittel zu nehmen. Die Menschen wollen ihren Körper, das stoffliche Dasein, vergessen. Aber wie lange hält das an? Man wird immer wieder zurückgerufen. Im Rausch kann man vielleicht für 1 oder 2 Stunden denken, dass man nicht dieser Körper ist. Aber wenn man sich nicht wirklich auf der Ebene der Selbsterkenntnis befindet, dann ist es unmöglich, weiterzumachen. Aber trotzdem versuchen heutzutage sehr viele Menschen zu glauben, dass sie nicht dieser Körper sind. Sie haben selbst erfahren, wie sie aufgrund dieses Körpers leiden müssen, und so hoffen sie dann, diesen Körper auf irgendeine Weise vergessen zu können. Aber das ist nur eine negative Vorstellung. Sobald man sich wirklich selbst erkennt, genügt nicht mehr einfach die Erkenntnis, dass man Brahman ist. Wir müssen auch in diesem Zustand aktiv sein, sonst sinken wir wieder tief hinab. Wenn man nur sehr hoch fliegt, dann kann dies das Problem der Mondflüge noch nicht lösen. Die verblendeten Menschen versuchen heutzutage, zum Mond zu gelangen. Sie erheben sich 240.000 Meilen von der Erde, berühren den Mond und kehren zurück. Darauf sind sie dann sehr stolz. Es gibt so viele Gespräche über die Raumfahrt, Menschenmengen, Versammlungen und Konferenzen. Aber was haben sie eigentlich geleistet? Was sind schon 240.000 Meilen im unermesslichen All? Auch wenn man 240 Millionen Meilen weit fliegt, man kommt trotzdem nicht weiter. Das also nützt alles nichts. Wenn man wirklich hoch hinauf will, dann braucht man auch eine bleibende Unterkunft. Wenn man dort ruhen kann, dann braucht man nicht herunterzukommen. Aber wenn man keine Ruhe finden kann, dann muss man wieder herunterkommen. Das Flugzeug fliegt hoch am Himmel, 7 Meilen, 8 Meilen von der Erde entfernt, aber es kommt immer wieder herunter. Also, nur Ahankara zu verstehen, bedeutet nicht mehr, als zu verstehen, dass man sich falsch identifiziert. Wenn wir lediglich verstehen, dass wir nicht Materie sind, sondern Seele, dann ist das noch keine Vollkommenheit. Die Anhänger der Unpersönlichkeitslehre, die Philosophen des Nichts, denken nur an das Negative, daran, dass sie nicht Materie, nicht mit diesem Körper identisch sind. Das aber ist kein bleibender Zustand. Man muss nicht nur erkennen, dass man nicht Materie ist, man muss auch in der spirituellen Welt aktiv sein. Und diese spirituelle Welt bedeutet, im Krishna-Bewusstsein tätig zu sein. Diese spirituelle Welt ist Krishna-Bewusstsein, unser wirkliches Leben. Was das falsche Ich ist, habe ich schon erklärt. Es ist weder Materie noch Geist, sondern der Punkt, an dem die spirituelle Seele mit Materie in Berührung kommt und vergisst, wer und was sie ist. Das gleicht einem Menschen im Delirium, der krank ist und dessen Geist sich verwirrt, der allmählich vergisst, wer er ist und der dann verrückt wird. Es ist ein allmähliches Vergessen. Es gibt also einen Anfang und dann kommt der Punkt, an dem man tatsächlich vergisst. Und der Anfang dieses Vergessens wird Ahankara oder falsches Ich genannt. Durch das Chanten des Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, hört nicht nur die falsche Vorstellung auf, die wir von unserem Selbst haben, sondern die spirituelle Seele beginnt wieder auf der Ebene der Ewigkeit, der reinen Erkenntnis und des göttlichen Glücks in hinschenkender, dienender Liebe zu Gott aktiv zu sein. Das ist die höchste Stufe, das endgültige Ziel aller Lebewesen, die jetzt den Kreislauf und die Lebensformen der materiellen Natur durchwandern.